Wenn ein Verlust realisiert ist, kann man den eben mit einem bestehenden Cash-Guthaben ausgleichen.
Steuern auch für sich zu seinem Vorteil nutzen kann.
Ja, ich hatte da mal 100% stehen, jetzt habe ich 0% stehen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf unserem Podcast-Kanal Finanzen verstehen. Heute werden sich der Matthias und ich mit dem Thema Verlustverrechnung auseinandersetzen, beziehungsweise mit dem oft genannten Wort Verlustverrechnungstopf. Was bedeutet das? Was kann er und warum sollten wir ihn als steuerliche Option für unsere Aktiengeschäfte auch nutzen? Herzlich willkommen, Matthias, heute zu unserer Folge.
Hallo, grüß dich, Markus. Schön, dass das jetzt zeitlich noch geklappt hat. Wir sind jetzt Anfang Dezember 2021, treffen wir uns online quasi, sitzen wir uns gegenüber. Verlustausgleich immer ein Thema, das uns zum Jahresende hin begleitet. Viele Fragezeichen gibt es zu dem Thema. Also wir merken immer die Aufrufzahlen auf unserer Website, die steigen rasant an bei unserer Seite zum Verlustausgleich. Und da haben wir uns jetzt gedacht, nehmen wir einfach mal eine Podcast-Folge auf und sprechen so ein bisschen aus unserer Erfahrung heraus, wie wir mit dem Thema umgehen, was wir beachten, was da so ein bisschen die Tricks sind. Genau, und auf YouTube gibt es auch ein Video zum Thema Verlustausgleich. Das beantwortet auch schon einige Fragen und heute wollen wir eben das Ganze ein bisschen aus der Praxis mehr angehen.
Genau, Matthias, du hast schon es vorweggenommen. Es gibt jetzt ein YouTube-Video, ziemlich neu mit Stand Dezember 2021. Und ja, es ist auch nicht unbedingt ein Zufall, dass wir gerade jetzt das Video aufnehmen, denn genau jetzt kannst du dich eigentlich mit dem Thema Verlustverrechnung, Verlustverrechnungstopf beschäftigen. Da, und das ist gleich ein wichtiger Punkt für euch, die Gewinne mit den Verlusten wirklich nur innerhalb eines Kalenderjahres gegengerechnet werden können. Das heißt, setz dich jetzt vielleicht im Dezember hin, schau dir mal dein Depot an und überleg dir, wo sind vielleicht irgendwelche Aktienleichen begraben? Möchtest du die mit Gewinnen gegenrechnen? Das bietet sich wirklich als gute Steueroption an. Gilt natürlich aber auch, wenn du Gewinne bei Dividenden zum Beispiel realisiert hast, die kannst du auch gegenrechnen.
Genau, Markus, also du hast jetzt schon was Wichtiges angesprochen. Verlustausgleich, realisierte Kursverluste, das ist ja immer ganz wichtig. Nur ein reiner Buchverlust, an dem kann man gar nichts ändern. Aber wenn ein Verlust realisiert ist, kann man den eben mit einem bestehenden Cash-Guthaben ausgleichen. Und da hat man eben den großen Unterschied zu Deutschland, dass bei uns, so wie du richtig gesagt hast, da zählt einfach viel mehr dazu. Also die Cash aus Dividenden, die Cash aus Kursgewinnen, aber auch ausschüttungsgleiche Erträge. Ich weiß nicht, ob du das vorher erwähnt hast. All das kann quasi zur Verrechnung von Verlusten beisteuern.
Wir haben ja de facto wirklich wenig steuerliche Optionen. Wir sind ein Land, wo wir wirklich hohe Steuern abführen müssen. Und wenn es so kleine, sage ich jetzt mal, Tricks gibt, wo man wirklich Steuern auch für sich optimal sparen kann oder zu seinem Vorteil nutzen kann, warum sollte man das nicht machen? Wenn hier der österreichische Staat schon die Möglichkeit bietet, ja, seine Verluste ein bisschen aufzuweichen, oder aufzuweichen ist gut, dass man sagt, okay, ich rechne es gegen meine eventuell realisierten Gewinne, die ich dieses Jahr erzielt habe, dann hat das schon auf jeden Fall seine Berechtigung. Wichtig ist halt nur dabei zu sagen, wenn du jetzt einen steuereinfachen Broker hast, wie das zum Beispiel bei Flatex der Fall ist, dann wird das Flatex für dich automatisch machen. Ich glaube, bei Flatex heißt das Verlustverrechnungstopf.
Genau, also die Bezeichnung ist immer irgendwie anders. Also man findet es bei Flatex im Menü unter Steuerbuchungen und dann hast du auch dort wieder unterschiedliche Bezeichnungen.
Genau, richtig. Und dann wird, wenn du dort zum Beispiel jetzt eine Aktie mit Verlusten verkaufst und auch eine Aktie mit Gewinn verkaufst, wird das automatisch gegengerechnet für dich, weil es ja eben ein steuereinfacher Broker ist. Das heißt, Flatex übernimmt die Arbeit für dich. Das geht aber natürlich auch in die andere Richtung, weil es gibt ja auch nicht steuereinfache Broker. Oder, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du mehrere Konten hast. Das heißt, wenn du bei Broker A Verluste machst und bei Broker B Gewinne machst, dann wissen die gegenseitig ja nicht, wo du hier Gewinne oder Verluste gemacht hast. Das heißt, das funktioniert dann auch nicht so einfach.
Ganz genau. Also da sprechen wir dann vom depotübergreifenden Verlustausgleich und der ist natürlich automatisch nicht möglich. Also es gibt keinen automatischen depotübergreifenden Verlustausgleich. Ich bin zum Beispiel bei der Dardat Bank, bei der Hello Bank und bei Flatex. Also die Hello Bank, die gibt es jetzt nicht mehr lange unter dem Namen. Ich habe also drei Depots und innerhalb dieser drei Depots funktioniert die Verlustverrechnung wunderbar. Also im YouTube-Video, das jetzt bei uns online gegangen ist, habe ich da auch einige Beispiele in Form von Screenshots von mir hineingepackt. Da sieht man eben ganz schön, dass die Verlustverrechnung innerhalb der einzelnen Depots wunderbar funktioniert. aber eben nicht depotübergreifend. Ja, das ist ja eigentlich auch logisch, weil die Broker kommunizieren natürlich nicht meine Kundendaten, meine Steuerdaten, das sind ja hochsensible Daten, die werden natürlich nicht ausgetauscht. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man die Verluste, die man depotübergreifend gegenrechnen möchte mit Gewinnen, dass man die eben über die Einkommensteuererklärung, über das E1KV-Formular manuell ausgleicht. Das E1KV-Formular ist auch jenes, das du benötigst, wenn du einen Nicht-Steuereinführungsbroker hast. Du bekommst nämlich von deinem Nicht-Steuereinführung-Auslandsbroker einen Steuerreport zugeschickt, auf den eben ganz genau ausgewiesen wird, wie viel Gewinne, wie viel Verluste du gemacht hast. Und dann bekommst du eben dieses eine Feld zugewiesen in deiner Einkommensteuererklärung, wo du die Verluste vom nicht-steuereinfachen Broker einfügen kannst.
Ja, vollkommen richtig, Matthias. Wenn wir jetzt aber wieder nach Österreich zurückkommen, du hast mir vorab schon erzählt, vor der Aufnahme, es gibt ja wirklich noch ein richtig cooles Gadget, oder Gadget ist übertrieben, es ist eine Art kleinen Bonus, den du rausholen kannst. Erzähl mal ein bisschen drüber, wie du hier die steuerliche Optimierung noch verfeinern kannst.
Ja, ein legaler Trick zur Steueroptimierung. Und zwar, damit du dir das jetzt besser vorstellen kannst, stell dir einfach vor, du hast in zwei Aktien jeweils 1.000 Euro investiert. Auf der einen Seite die Wirecard, auf der anderen Seite die Deutsche Post. In beide hast du 2020 1.000 Euro investiert. Wirecard mittlerweile nichts mehr wert, das heißt, du hast einen realisierten Verlust von 1.000 Euro. Und die Deutsche Post hat sich verdoppelt, also aus 1.000 Euro wurden 2.000 Euro. Jetzt hast du deinen Verlust von Wirecard realisiert und sozusagen 275 Euro in deinem Verlusttopf drinnen, der mit Kest-Guthaben ausgleichsfähig wäre. Jetzt ist aber das Jahresende 2021, du hast diesen Wirecard-Verlust eben dieses Kalenderjahr entsorgt, weil ja die Aktie nicht mehr handelbar ist, da war ja im November der letzte Handelstag. Und du hast aber keinen Gewinn realisiert und du möchtest da auch jetzt nichts verkaufen, weil du deine Aktien grundsätzlich langfristig hältst. Was kannst du jetzt machen? Du hast jetzt auf der einen Seite einen Verlust, der aber nicht ausgeglichen werden kann, weil du keine Gewinne hast, mit denen man sie ausgleichen könnte.
Ja, Matthias, das hört sich jetzt sehr, sehr spannend an. Jetzt bin ich aber schon wirklich gespannt, was da jetzt kommt.
Ja, genau. Also du hast jetzt, wie gesagt, diesen einen Verlust drinnen und ein Verlustguthaben quasi von 275 Euro. Und auf der anderen Seite hast du eigentlich die Deutsche Post noch im Depot, wo du eine Rendite von 100% hast. Also die ist jetzt von 1.000 Euro, ist der Wert jetzt auf 2.000 gestiegen. Du hast aber nur 1.000 investiert. Jetzt könntest du theoretisch, und das ist wie gesagt keine Anlageberatung, das ist keine Handlungsempfehlung, dass du es genauso machst. Das ist nur ein Hinweis von meiner Seite, wie ich es persönlich tatsächlich mit der Deutschen Post sogar machen werde dieses Jahr. Jetzt kannst du diese 2.000 Euro Deutsche Postaktien, wie viel auch immer das gerade sind, komplett verkaufen, dann würde die Steuer abgezogen werden. Das wären 275 Euro an Kest, weil 1.000 Euro ist der reine Gewinn, 27,5% ist die Kest. Das bedeutet, du hättest dann auf deinem Cash-Konto 1.725 Euro. Die hättest du jetzt frei verfügbar zum Investieren. Nachdem du aber schon Wirecard verkauft hast und dort ebenfalls 275 Euro einen Verlust in deinem Verlusttopf hast, wird der jetzt taggleich aufgefangen und gegengerechnet. Das heißt, in deinem Depot hast du jetzt eine Buchungszeile mit dem Verkauf von der Deutschen Post, hast eben 1.725 Euro frei zum Investieren und in der Buchungszeile darunter hast du die Information Kest Verlustausgleich mit 275 Euro. Das bedeutet, dein Saldo sind wieder 2.000 Euro. Mit diesen 2.000 Euro könntest du im nächsten Schritt jetzt sofort wieder Anteile der Deutschen Post kaufen und zwar ziemlich genau gleich viel, wie du am Anfang hattest. Was ist der Unterschied? Du hast jetzt nicht mehr Anteile von der Deutschen Post mit 100% Gewinn, sondern du bist jetzt auf 0% Gewinn. Das heißt, es verändert sich jetzt optisch deine Rendite. Aber im Endeffekt hast du selbst ja nicht mehr eingezahlt als ursprünglich diese 1.000 Euro. Was sich geändert hat, ist dein ursprünglicher Gewinn, der im Depot war, der eben in einer Rendite von 100% entsprochen hat, ist jetzt komplett auf Null. Genau, weil du hast den Gewinn versteuert. Genau. Und durch diese Steuergutschrift vom Verlust bist du jetzt quasi komplett steuerfrei, also hast du 2.000 Euro steuerfrei. Das heißt, erst alles, was überhalb der 2.000 Euro ist, muss dann in Zukunft versteuert werden. Das ist kein Nachteil grundsätzlich.
Nein, weil wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, du ziehst ja zwei Vorteile aus dem Ganzen heraus. Einerseits entsorgst du Wirecard für dich persönlich aus diesem Beispiel jetzt heraus und andererseits bleibt dir die Position, unter der Voraussetzung, du würdest sie wieder nachkaufen, die Deutsche Post mit den 2000 Euro, bleibt alles wie gehabt, nur wie du gesagt hast, du hast dir die Steuern herausgezogen vom Gewinn, hast sie gegengerechnet und hast aber eigentlich denselben Kurs wie vorher bei der Deutschen Post drinnen, weil du ja wieder den Verlust der Wirecard hineinbekommst sozusagen. Im Prinzip ist es eine super Gegenrechnung und du fährst einfach weiter mit der Deutschen Post den Weg weiter und bist Wirecard los, ganz einfach.
Ganz genau, und vor allem du hast von deinem Wirecard-Verlust etwas zurückgeholt. Du hast nicht 100% verloren, also nicht komplett die 1000 Euro, sondern du hast knapp 300 Euro zurückbekommen. Und da hast du jetzt eben das so genutzt, dass du deinen Einstandskurs von der, also deinen steuerlichen Einstandskurs von den Anteilen der Deutschen Post erhöht hast. Das ist im Prinzip nichts anderes als bei der Thesaurierung. Auch dazu gibt es ein YouTube-Video. Vielleicht hilft das dann ein bisschen zum Verständnis, weil es ist doch kompliziert, das, was wir jetzt so gesagt haben. Grundsätzlich, was verändert sich? Also ich habe das vorher angesprochen, deine Rendite ist einfach danach weg. Also dir wird keine Rendite mehr angezeigt.
Ja, es ist ein kleiner psychologischer Effekt, glaube ich, wenn du halt nicht mehr 100% Gewinn der Deutschen Post stehen hast, sondern de facto 0%. Aber es hat sich ja nichts geändert. Du hast zwar den Einstandswert wieder auf den jetzigen geholt, weil du eben dieses Gesamtpaket wieder nachgekauft hast, aber im Endeffekt hat sich de facto ja nichts geändert. Und ich glaube, ja, das ist jetzt wieder Deutsche Post Value hin oder her, aber ich glaube, hat man jetzt nicht so das Problem, wenn man hier wieder die Summe reinplatziert, ne?
Ganz genau so, wie du sagst, es ist komplett ein psychologisches Thema, also dass man akzeptiert, ja, ich hatte da mal 100% stehen, jetzt habe ich 0% stehen, aber im Hintergrund weiß ich, eigentlich sind es 100%, weil ich habe ja ursprünglich nicht mehr als 1000 Euro reingesteckt. Jetzt sind halt 2000 drinnen. Was dann im Endeffekt aber neben dem Broker, neben der Buchungszeile steht, ist ja komplett irrelevant, ob das jetzt 0% oder 100 sind, solange der Betrag davor hoch ist. Also wenn da statt 1000, 2000 steht, bin ich happy, ja? Egal ob da jetzt 0 oder 100% steht.
Genau, und das ist ja für dich persönlich wichtig und du weißt ja, dass du hier einen positiven Effekt für dich erzielt hast und sich an deiner Rendite ja de facto nichts geändert hat, beziehungsweise du hast es dir verbessert, weil du wieder eben die Wirecard-Leiche entsorgt hast, weil die wirst du de facto nicht mehr sonst los und das ist schon ein Riesenvorteil, dass man dem österreichischen Staat auch hoch anrechnen muss, dass man die Möglichkeit bekommt, bei Einzelaktien eben, wenn es einmal nicht gut läuft oder man ist einfach mit diesem Depotwert nicht mehr zufrieden oder man hat eine wirklichen Leiche drinnen wie Wirecard, dass man noch immer eine Möglichkeit hat, diese Situation oder aus dieser Situation noch das Beste mitzunehmen und das gleichzeitig mit seinen besseren Aktien gegenzurechnen.
Genau, ja, also Wirecard ist ja seit 16. November nicht mehr handelbar. Also du hättest Wirecard quasi davor verkaufen müssen. Jetzt kann Wirecard im Prinzip nur noch vom Broker ausgebucht werden. Ich habe dazu leider nur eine Info aus Deutschland gefunden. Also wenn in Deutschland eine Aktie vom Broker ausgebucht wird, dann ist sie meinen Informationen nach nicht mehr ausgleichsfähig. Ich weiß nicht, ob das in Österreich genauso ist. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass das gut möglich ist, dass es bei uns ident ist. Aber wie gesagt, da habe ich für Österreich keine Informationen. Falls ein Steuerberater zuhört, uns gerne die Info zukommen lassen. Das wäre ideal. Dann können wir das im nächsten Jahr beim nächsten Video dann gleich aktualisieren. Dieser steuerliche Trick, da muss man natürlich beachten, wenn man das so macht, dann fallen auf der einen Seite Handelsgebühren an. Erstens einmal für das Entsorgen der Wirecard-Anteile. Auch wenn die weniger wert sind als eben die Ordergebühren, sind die Ordergebühren zu bezahlen. Das heißt, da kann man rechnen, ja, je nachdem, bei welchem Anbieter man ist, aber sagen wir mal Hausnummer 10 Euro. Dann ebenfalls 10 Euro für den Verkauf der Deutschen Postanteile, dann wieder 10 Euro für den Kauf der neuen Anteile. Hättest du quasi Handelskosten von um die 30 Euro, die dich das kostet. Also es kommt auch immer darauf an, wie viel du rückerstattet bekommst, ob sie das auszahlt oder nicht. Und ein weiterer Faktor, den wir nicht beeinflussen können, wenn du die Deutsche Post verkaufst, schmeißt du deine Anteile auf den freien Markt. Die kauft ein anderer. So, dann tippst du jetzt deine neue Kauforder an und möchtest dieselbe Anzahl an Anteilen kaufen. Hier kommt es im Prinzip dann zu unterschiedlichen Kursen. Das heißt, du könntest auch hier noch einmal pro Anteil ein paar Cent verlieren. Je nachdem, wie viele Anteile das sind, kann das eben dann mehr oder weniger sein. Wenn du Glück hast, kaufst du dann sogar billiger ein. Aber darauf würde ich gar nicht spekulieren, sondern schauen, dass du das einfach schnell durchziehst. Aber nicht zu schnell und nicht mit Stop-Loss arbeiten.
Ja, ein guter Punkt. Ich glaube aber, du wirst de facto, wenn du das machst, jetzt nicht auf die Centbeträge rumhappern. Wenn du das manuell durchführst, natürlich wird es nicht dasselbe, genau der exakt dasselbe Einstandskurs sein, wie du das vorher verkauft hast, in dem Fall jetzt die Postanteile, aber du wirst einen sehr ähnlichen Preis kriegen. Das Hauptproblem, sage ich jetzt einmal, wäre dann, würde jetzt unter welchen Gründen auch immer die Deutsche Post abschmieren oder auch eine Krise durchleben, wie auch immer, und du würdest dir dann im Prinzip dasselbe Probleme wieder reinholen, weil dann hättest du ja den Einstandskurs, den du de facto heute gekauft hast durch diese Aktion, und hättest dann durch diese Verluste am Markt vielleicht wieder so einen Kandidaten drinnen, ja. Weil vorher hättest du ja die 100% Gewinn gehabt, jetzt bist du ja de facto bei null wieder gestartet. Und ja, zum Thema Limit Order stellen und so, ich bin mir da jetzt selber auch nicht sicher, zum Beispiel, ob der Broker das zulässt, wenn ich mir eine Limit Order stelle und es dann verkaufen will. Zum Beispiel, ich will die Deutsche Post verkaufen, stelle aber davor noch eine Limit Order, um sie wieder zu kaufen, dann würde ich ja diesen manuellen Weg umgehen und würde dadurch im Prinzip logisch gesagt ja denselben Kurs wiederbekommen, wie wenn ich es verkaufe. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist aber, glaube ich, ziemlich einfach. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Im Prinzip, wir reden hier dann in dem Fall bei so Value-Werten wie Deutsche Post, reden wir wirklich um Centbeträge, wenn man sich sofort wieder kaufen würde. Also, ich glaube, das wäre jetzt nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn der dann die Aktie im Nachhinein wieder deutliche Rücksetzer machen würde.
Ja, und das Problem ist auch, du darfst ja die Aktie nicht selbst verkaufen und dann im nächsten Moment wieder kaufen. Das wäre illegal und da wird die Finanzmarktaufsicht dann vor deiner Tür stehen. Das wäre
Ja.
nämlich ein sogenanntes Scheingeschäft und das wird natürlich dementsprechend auch geahndet. Also am besten, wenn du sowas vorhast, mach es einfach ganz normal über, du kannst quasi eh einen normalen Limit einstellen, aber sorg einfach dafür, dass du es nicht zum selben Preis oder in derselben Zeit wieder kaufst. Bei so einem Wert wie der Deutschen Post, die ist höchst liquide, also da wird ja ständig gehandelt. Ich sage mal, das ist ja nahezu unmöglich über unsere Broker, die wir haben. Na, die bieten uns ja gar nicht so einen schnellen Zugang zum Markt an. Also bei Flatex, da könnte ich mir die Aktie gar nicht zum selben Preis wieder reinkaufen, wie ich sie verkaufe. Also da kaufen mir 100.000 andere Leute dazwischen.
Um das abzuschließen, für dich ist wirklich wichtig, wenn du an den Verlustverrechnung denkst, vor allem Ende des Jahres, Kalenderjahr, das heißt, du verkaufst Aktie XY de facto zwischen Jänner und Dezember und möchtest auch deine Verluste realisieren bei irgendeiner Aktie, die du nicht mehr in deinem Depot haben möchtest, dann musst du das auch im selben Kalenderjahr zwischen Jänner und Dezember machen. Das sind so die wichtigsten oder der wichtigste Fakt dahinter. Und das gilt natürlich auch, wie du das vorher schon angesprochen hast, Matthias, nicht nur für Aktien, sondern auch für Dividenden zum Beispiel.
Ausschüttungsgleiche Erträge. Also auch wenn du einen thesaurierenden ETF hast, zahlst du auch Steuern und auch dieses Kästguthaben kann hergenommen werden für die Verlustverrechnung beim steuereinfachen Broker komplett automatisch. Also eigentlich müsstest du dich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen, außer du hast eben Verluste.
Genau, und da möchte ich nochmal einhaken. Es ist eine sehr optionale Version. Also keiner zwingt dich, Verluste zu realisieren, keiner zwingt dich, Gewinne zu realisieren. Wenn du zufrieden bist, dass du sagst, nee, meine Gewinne laufen weiter und auch andersrum, meine Verluste werden sich wieder erholen, wie auch immer, du hast keinen Zwang de facto, diesen Verlustverrechnungstopf zu nutzen. Das heißt, wenn du das nicht möchtest, musst du das auch nicht machen. Startest da einfach im neuen Kalenderjahr wieder bei null. Und wenn du das nächstes Jahr ändern möchtest, kannst du das dann hier wieder machen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und wie gesagt, wenn es ein steuereinfacher Broker ist, übernimmt er das eh für dich in der Regel. Wichtig ist nur noch, wie vorher erwähnt, das mit den Mehrfachdepots. Das ist dann ein bisschen komplizierter oder unterschiedlicher. Und wenn es ein nicht steuereinfacher Broker ist, ja, dann musst du das in der Regel auch immer sonst mit der Einkommensteuererklärung, mit dem Formular E1 KV abwickeln. Ich glaube, das sind so circa die wichtigsten Basic-Punkte zum Thema Verlustverrechnung oder Verlustverrechnungsstopp. Und ja, hast du noch Punkte? Oder ich glaube, sonst wären wir dann schon wieder ziemlich am Ende der
Ja,
heutigen
genau.
Folge.
Also das war auch im Prinzip das Wichtigste, was du erwähnt hast, mit dem eben, dass der Verlust nicht ins nächste Kalenderjahr übertragen werden kann, dass es eben eine optionale Geschichte ist. Es zwingt einem niemand, sich damit zu beschäftigen. Es ist, wie gesagt, nur eine Möglichkeit, falls man eben Verluste hat. Aber im Idealfall hat man eben keine Verluste im Depot und braucht sich dementsprechend auch nicht darum kümmern. Ansonsten für alle anderen, die nicht so viel Glück hatten und den ein oder anderen Verlust haben oder realisieren wollen, die finden natürlich alle Informationen zum Thema Verlustausgleich auf unserer Website www.finanzenverstehen.at. im Bereich Steuern oder eben das YouTube-Video ebenfalls zum Thema Verlustausgleich. Einfach in der YouTube-Suche eingeben, Verlustausgleich Österreich, und dann kommen wir gleich ganz oben.
Ja, perfekt, Matthias. Ich glaube, das war jetzt eine super Zusammenfassung nochmal, wo man alles weitere nachlesen kann oder sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen kann. Ich möchte mich im Namen von Finanzen Verstehen und von Matthias vor allem auch bedanken für dieses super Gespräch. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und vor allem, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und jetzt zum Start dieser Podcast-Folge sind wir noch im Dezember. Das heißt, wenn ihr wollt, realisiert oder realisiert noch eure Gewinne und Verluste, rechnet es gegen, schaut euch euer Depot an. Es ist kein Zwang, wie gesagt, aber vielleicht findet ihr ja das eine oder andere. Damit wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag. Ciao von meiner Seite.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.